Ja, schönen guten Tag. Dann begrüße ich Sie mal herzlich zu der heutigen Veranstaltung. Wie Sie sehen, geht es heute um das Thema therapeutisches Drug-Monitoring, TDM, so im klinischen Alltag auch abgekürzt. Der eine oder andere weiß vielleicht nicht genau, was er darunter zu verstehen hat. Es geht da nicht, weil das Wort Drugs auftaucht, um irgendwie den Nachweis von Drogen, Partydrogen, harten Drogen. Geht auch nicht um das Thema Toxikologie, wo man sich dann bemüht, in den Laboren festzustellen, in welcher Richtung vielleicht Umwelt, Noxen, Gifte halt in der Umwelt oder am Arbeitsplatz vorliegen, sondern hier geht es halt darum, zu gucken bei Patienten, wenn sie Medikamente kriegen, dass sie das in der richtigen Dosis halt bekommen, sodass sie dann also so versorgt sind, wie man sich das als optimal wünscht und dass dann halt nicht bestimmte Nebenwirkungen auftreten, bis hin zu Toxizitäten oder aber auch keine Unterversorgung natürlich. Und zunächst mal kann man feststellen, dass, was dieses therapeutische Drug-Monitoring halt angeht, dass man sich da bemüht, im Körper, indem man Blut abnimmt, zu gucken, wie sind die Konzentrationen dort im Blut. Und das lässt gewisse Rückschlüsse darauf zu, wie es dann im Gewebe und den Zielorganen halt aussieht. Und das ist sicherlich der bessere Weg, als wie nur über die Dosis, die man verordnet hat, halt zu gehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Störfaktoren und Interferenzen im Körper, die man relativ schlecht halt ansonsten so kalkulieren kann. Und wenn man diese Werte dann erarbeitet, dann muss man die Ergebnisse ja interpretieren und dann orientiert man sich zur Beurteilung halt an den sogenannten therapeutischen Bereichen für diese Medikamente. Die sind ganz ähnlich wie die Referenzwerte, die man aus der klinischen Chemie halt kennt. Allerdings muss man sagen, sind doch ein bisschen weicher gefasst und auch Experten sind sich bei bestimmten Erkrankungen und bestimmten Therapien nicht immer ganz so einig, wo denn genau der Zielbereich halt so liegen soll. Und es kommt auch immer darauf an, welche Indikation, welche Fragestellung man bei der Therapie genau hat. Da kann das also durchaus mal variieren. Teilweise ist es notwendig, die Leute auch subtherapeutisch oder supratherapeutisch halt einzustellen. Und die Ziele, die man jetzt verfolgt, vereinfacht gesagt, sind einfach dadurch, dass man gucken kann im Körper, was ist da angekommen, was steht da zur Verfügung, dass man dann sehr viel schneller und sicherer die medikamentöse Therapie halt durchführen kann. Und dabei gilt es insbesondere halt zu vermeiden, dass die Leute halt auch überdosiert werden. Das führt dann im einfachsten Fall zu den sogenannten unerwünschten Arzneimittelwirkungen, wie Sie das hier so sehen. Das ist für den Patienten zunächst mal noch gar nicht so tragisch, aber subjektiv wird er halt wahrnehmen, dass er das, dass er sich nicht wohlfühlt und das führt dann häufig zu einer Nicht-Compliance, dass sie also nicht richtig mitarbeiten und nicht regelmäßig diese Medikamente halt nehmen. Und es kann im schlimmeren Fall allerdings dann auch dahin ausufern, dass bei sehr hohen Konzentrationen toxische Wirkungen am Gewebe, an den Organen zu beobachten sind und in einigen Fällen kann das auch sehr lebensgefährlich für den Patienten halt mal werden. Dann des Weiteren geht es darum, halt Unterdosierung auch zu vermeiden in der Form, dass beispielsweise bei zum Beispiel peroraler Medikation der Darm, wenn Sie eine Obstipation oder eine Diarrhoe haben oder eine Entzündung, dann wird das also nicht kalkulierbar so aufgenommen. In vielen Fällen wird weniger aufgenommen und das führt halt zu Unterdosierung. Oder aber es gibt bei einigen Individuen im Bereich des Darmes auch bestimmte Stoffwechselsysteme, die bestimmte Medikamente sehr schnell schon an diesem Ort abbauen, dass man auf diese Art und Weise keine ausreichenden Konzentrationen im Körper halt aufbauen kann. Und Ähnliches, was Unterdosierung angeht, betrifft dann halt die Leber. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die gibt man in Form der sogenannten Prodrugs und die müssen dann erstmal umgesetzt werden zur Wirksubstanz. Und wenn die Leber da insuffizient ist, entweder weil jemand die Leber geschädigt hat, zum Beispiel durch Alkoholkonsum oder es liegen bestimmte genetische Polymorphismen halt vor, dann kann das so sein, dass auf diese Art und Weise nicht genügend von den gewünschten Zielsubstanzen halt produziert werden. Dann geht es beim therapeutischen Drug-Monitoring halt darum, spielt der Patient halt mit, das zu kontrollieren. Da geht es einerseits darum, die Konzentrationen festzustellen, die bei ihm vorliegen und teilweise kommt es aber darauf an, dass man die Muttersubstanz und bestimmte Abbauprodukte sich mal genauer anguckt und dann können Sie sehr gut verfolgen, in einigen Fällen zumindest, ob der Patient durchgängig die Medikation übergenommen hat oder ob er nur beim Arztbesuch dann ein, zwei Tage vorher mal mit der Therapie begonnen hat. Ja, und dann geht es halt darum, dass in einigen Fällen, dass wenn man jemanden eingestellt hat, hat per akut, weil ein akutes Nierenversagen, Leberversagen oder Entzündungen im Körper halt sind, da kann sich das von einem Tag auf den anderen doch sehr stark verändern, wie die Konzentrationen im Körper halt vorliegen. Und deswegen ist es wichtig, das zu überprüfen. Das gilt natürlich nicht nur für akute Zustände, sondern auch für chronische. Gut, zwischen einer verordneten Dosis durch den Arzt und der Wirkung des Medikaments, da gibt es halt eine ganze Reihe von Imponderabilien, die ich Ihnen gleich noch ausführlicher so schildern möchte. Und wenn es so ist, dass ein Medikament eine sehr gute Bioverfügbarkeit hat, da spricht man im Allgemeinen von, wenn die Resorption bei 70-100% liegt, ja, dann ist das effektiv, dann kann man das auch sehr gut steuern. Aber bei Medikamenten, die halt eine schlechte Bioverfügbarkeit haben, nur bei 10 oder 20%, können Sie sich vorstellen, dass das auch von der Steuerbarkeit doch sehr schwierig ist. Und da ist man dann heute froh, dass man für viele Medikamente, nicht alle, halt in der Lage ist, das im Blut mal zu messen. Und man macht das dann teilweise im Vollblut bei einigen Medikamenten, ja, wo die Experten gesagt haben, Vollblut ist geeignet. In anderen Fällen wird man sagen, bei anderen Fragestellungen, Serum oder Plasma ist geeignet. Und man schließt aus den Blutkonzentrationen auf Gewebekonzentrationen, also auf die Konzentrationen an den Zielorganen, ja, und versucht, das Ganze dadurch besser steuern zu können. Wenn man das Ganze sich mal ganz kurz anguckt, welche Faktoren da so reinspielen, die zu Verwirrung, zu Irritation, zu Fehlbeurteilung führen können, dann fängt das an quasi mit der Dosierungszuverlässigkeit. Da kann der Arzt, der was verordnet, sich einfach vertan, verrechnet haben, oder der Apotheker hat die Handschrift des Arztes nicht gut so hat lesen können, oder bei älteren Patienten, ja, die sind dann ein bisschen tüttelig und nehmen nicht immer zuverlässig morgens, mittags, abends ihre Medikamente halt. Dann gibt es andere Patienten, die einfach versuchen mitzudenken, sich informiert haben, Bekanntenkreis, Lehrbücher im Internet, und dann entscheiden die teilweise nicht richtig so mitzuspielen und denken, sie wüssten es besser als die Mediziner, und das führt natürlich in vielen Fällen nicht unmittelbar zu Komplikationen, sondern erst nach Monaten und Jahren, und deswegen gilt es, da ein bisschen auf die Patienten halt Acht zu geben. Gut, dann gibt es das Thema der Absorption, wie ich das eben schon gesagt habe. Das kann also unter verschiedenen Bedingungen, dass Sie da Entzündungen haben oder eine Diarrhoe und Ähnliches, halt reversibel sein. Aber der eine oder andere hat da auch genetische Auffälligkeiten, die dazu führen, dass das halt ganz unterschiedlich zwischen den Individuen halt ausfällt. Also da gibt es eine hohe interindividuelle, aber auch intraindividuelle Varianz halt. Und was die Verteilung im Körper halt angeht, ja, da spielt eine große Rolle. Ist denn das Herz gut funktionsfähig? Haben wir eine gute Perfusion? Haben wir vielleicht bei dem einen oder anderen Ödeme zu beklagen? Oder aber auch von Seiten des Körpers, ne, wenn dann jemand sehr übergewichtig ist, sehr einen hohen Fettanteil hat, dann passieren da Dinge, die also sehr schlecht zu kalkulieren sind. Und letztendlich die Ausscheidung läuft bei vielen Medikamenten halt über die Niere, aber auch über die Leber, teilweise über die Lunge. Und wann immer sie Alterationen an diesen Organen halt haben, kann es halt dazu kommen, dass in ungewünschter Art und Weise sich die Konzentration im Körper halt verändern. Gut, was sind jetzt besondere individuelle Punkte, die halt Einfluss haben darauf, ja, wie die Medikamente im Körper dann halt vorliegen, welcher Konzentration? Da ist es einerseits das Alter, wie Sie wissen, ja, kleine Kinder, 1, 2 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, die unterscheiden sich da teilweise sehr wesentlich, muss man darauf Acht geben, ältere Leute ebenfalls. Was das Geschlecht angeht, gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede. Einer dieser Unterschiede liegt schon daran, dass beispielsweise Frauen mehr Fettgewebe haben als Männer. Ja? Dann ist die Ernährung ein wichtiges Thema. Da weiß man halt, wenn die Patienten Medikamente nehmen, zum Beispiel Antibiotika, wissen Sie, an den Beipackzetteln steht dann drin, wenn Sie Milch oder Milchprodukte zur selben Zeit zu sich nehmen würden, dann führt das zur Komplexierung, wird das schlechter resorbiert, also ist das nicht ganz günstig. Umgekehrtes Beispiel, Grapefrucht. Bestimmte Medikamente, zum Beispiel Immunsuppressiva, CSA, ja, da hat man bis vor etwa 10 Jahren immer dann, wenn man die Medikamente gegeben hat, ein Glas Grapefrucht halt gereicht, und dann wurde die Bioverfügbarkeit auf diese Art und Weise um 20-30% gesteigert, was natürlich dazu führte, dass das besser steuerbar war und dass man natürlich auch von dieser Wirksubstanz, die sehr teuer ist, halt einsparen konnte. Ja, Erkrankungen der Leber, Niere, Lunge hatte ich eben schon gesagt, dass die wesentlichen Einfluss dann darauf haben. Und wichtig sind des Weiteren auch Komedikationen, und zwar einerseits auf der Ebene vom pharmakokinetischen, aber auch von der dynamischen Interaktion. Im einfachsten Fall ist das so, dass bestimmte Medikamente, die sie zur selben Zeit halt nehmen, die Wirksubstanz aus der Albuminbindung halt verdrängen kann. Ja, manchmal macht man das ganz gezielt, um die Wirksubstanz, die teilweise sehr teuer ist, halt auf ein höheres Niveau zu setzen. Aber teilweise passiert das halt auch unkalkuliert. Ja? Ethnik des Weiteren, was ist dazu zu sagen? ja, wenn man mal rumreist und guckt in Asien und in Afrika, in den Beipackzetteln der Firmen, die wir auch hier in Europa eigentlich gut kennen, dann sehen Sie, dass da Unterschiede halt sind in Abhängigkeit, was für ein genetischer Background da ist, und die Dosierungen sind halt unterschiedlich. Ja, genetische Faktoren des Weiteren, da kann man darauf hinweisen, selbst wenn Sie in so einer homogenen Population in Europa nur Kaukasier vor sich haben, ja, dann ist das trotzdem nicht ganz einfach. Da gibt es halt zum Beispiel in der Leber im Zytochrom P450-System bestimmte Metaboliten, und die führen dazu, dass Sachen ganz, ganz unterschiedlich halt verstoffwechselt werden. Ich gebe Ihnen da gleich noch ein Beispiel. Gut, also mit anderen Worten, gleiche Dosierung können bei verschiedenen Patienten unter bestimmten Rahmenbedingungen zu ganz unterschiedlichen Konzentrationen, Wirkung und Nebenwirkung oder Toxizität halt führen. Ja? Gut, ganz grundsätzlich, Sie haben Pharmakologie noch nicht gehabt, aber Sie sollten halt wissen, es gibt diese beiden Begrifflichkeiten, Pharmakokinetik, ja, das besprechen wir quasi heute. Da setzt das therapeutische Drugmonitoring an. Da geht es darum, welche Menge ist quasi im Blut oder im Gewebe liegt vor. Und das können wir versuchen mit labormedizinischen Methoden halt zu bestimmen. Ein anderes Thema wäre die Pharmakodynamik. Da geht es halt um die Wirkung eines Medikamentes, meistens über Rezeptoren halt vermittelt, und die stimulieren oder inhibieren dann diese Rezeptorwirkung. Und das ist natürlich ja, so der heilige Gral, dass man im Grunde genommen Messsysteme, in vitro Biochips am liebsten zur Verfügung hätte, die in der Lage sind, die tatsächliche Wirkung, die im Körper erreicht wird, halt in vitro zu simulieren und zu messen und zu objektivieren. Ja, gut. Eine ganz wichtige Sache bei dem therapeutischen Drugmonitoring ist, dass, wenn Sie ein Medikament gegeben haben, dass man nicht zu jeder Zeit dann halt einfach Blut abnimmt und macht da Bestimmungen, kann das interpretieren. Sondern zunächst ist mal so, wenn man das erste Mal ein Medikament gibt und es wird dann resorbiert im Darm, dann wird es zunächst mal aufgenommen in den Körper. Ja, und in dieser Situation steigt das sehr stark, erreicht hohe Konzentrationen, und wir haben keinen Steady State im Austausch, also mit dem Gewebe, mit dem Zielorten halt auch. Und das ist nicht die richtige Phase, wo man das Blut abnehmen sollte. Bei peroraler Medikation liegt das häufig bei 1-2 Stunden, sollte nicht gewählt werden. Erst dann, wenn halt mehr oder weniger sich das gut verteilt hat, Steady State da ist, Ausgleich mit dem Gewebe ist auch ausgeschieden wird, das ist ein Zeitpunkt, der dafür empfohlen werden kann. Gut, also in anderen Worten, merken Sie sich auch für die Prüfung, Alpha-Phase, die ersten 1-2 Stunden, gerade bei peroraler Medikation nicht geeignet, und die Phase, die danach kommt, die Beta-Phase, die sollte man halt verwenden. Gut, vielfach gehen die Pharmakologen dann hin und versuchen, das, was da im Körper steht, einigermaßen zu verstehen und zu abstrahieren und Systeme, Modelle halt vorzuschlagen, mit denen man so einigermaßen nachempfinden kann, was da so im Körper passiert. So hätten wir es also zunächst mal nach der Aufnahme über den Darm, dass die Sachen im Blut halt anfluten, dann im Gewebe verteilt werden über mehrere Stunden. Diese Phase sollte man dann typischerweise halt abwarten, und in Abhängigkeit, ob das hydrophile oder lipophile Substanzen halt sind, geschieht das unterschiedlich schnell und auch vom Umfang her unterschiedlich. Und parallel dazu läuft die Metabolisierung und Ausscheidung. So, Verteilungsphase zunächst mal. Vor welchem Hintergrund werden die Sachen jetzt im Körper unterschiedlich verteilt? Das Ausmaß der Verteilung ist sehr, sehr stark abhängig davon, erstens mal, ob eine Substanz wasser- oder fettlöslich halt ist. Wenn sie fettlöslich ist, wird sie dann schneller ins Gewebe verteilt, und die Proteinbindung spielt eine große Rolle. Solange das an Carrier-Moleküle, Albumin vor allen Dingen, gebunden ist, liegt es nicht in freier Form vor, kann auch ans Gewebe typischerweise nicht abgegeben werden. Und in Abhängigkeit jetzt von den Proteinkonzentrationen, aber auch der Zusammensetzung der Proteine, hat das wieder einen teilweise schwierig zu kalkulierenden Effekt. Und ein ganz wichtiger Begriff, den die Pharmakologen eingeführt haben, das ist das sogenannte Verteilvolumen. Ja? Und dieser Begriff, das ist eine quantitative Beschreibung, wie das Medikament halt verteilt wird im Blut und im Gewebe. Was versteht man konkreter unter diesem Verteilvolumen? Das ist jetzt keine fixe anatomische Größe, sondern halt ein mathematisches Konstrukt, ein fixes Volumen. Da geht man zunächst mal davon aus, dass wenn das Medikament nur, also ganz stark wasserlöslich wäre und es würde nur im Blut vorliegen, dann könnte man, weil man ja weiß, dass der Mensch, ein Erwachsener, etwa 6 bis 7 Liter Blut hat, errechnen, wie die Konzentration dann dort ausfällt. Und misst man das und kommt das dann auch hin, dann weiß man, dass diese Substanz sich eigentlich strikt nur im Blut aufhält. Aber viele Substanzen, die fluten halt mehr oder weniger stark ins Gewebe halt ab. Und wann immer Sie jetzt niedrigere Konzentrationen messen, können Sie daraus schließen, dass das Verteilvolumen halt ein größeres ist und dass das mehr und mehr dann halt ins Gewebe abflutet, insbesondere auch ins fetthaltige Gewebe. Und wie ich eben schon sagte, ist es sehr wichtig dabei, die Unterscheidung vorzunehmen, ob wir es mit Medikamenten zu tun haben, die wasserlöslich sind, hydrophil, oder halt lipophil. Und zunächst mal hydrophile Medikamente, wie hat man sich das vorzustellen? Die liegen also im Wesentlichen nur im Blut vor, haben da eine sehr, sehr hohe Konzentration und man kann sie von Seiten der Labormedizin sehr gut messen und misst sie dann in so einem Konzentrationsbereich von Mikrogramm pro Milliliter, sehr hohe Konzentrationen, wie Sie gleich sehen werden. Und diese Konzentrationen kann man jetzt sehr gut und sehr zuverlässig und präzise halt messen und sie erlauben einem darauf rückzuschließen, was im Gewebe so vorgeht. Ja? Und diese hydrophilen, diese wasserlöslichen Substanzen, da ist das therapeutische Drug-Monitoring sehr ausdrucksfähig und sollte verwandt werden. Wenn Sie das nicht zur Verfügung haben, im Übrigen, ja, dann sollten Sie bei der einfachen Kalkulation immer vom Sollgewicht eines Patienten ausgehen, ja, um die Pharmakokinetik zu objektivieren und nicht vom tatsächlichen Istgewicht. Es kann also vernachlässigt werden, wenn jemand übergewichtig ist und viel Fettgewebe hat. Und bei derartigen Substanzen, die also ein sehr geringes Verteilvolumen haben, da ist das häufig, unter 1 liegt das und im extremsten Fall, wie Sie hier sehen, kann das bei 70 Milliliter pro Kilogramm halt liegen. Und jetzt schwenken wir zu den lipophilen Substanzen und dann werden Sie sehen, dass wir hier in einem ganz anderen Konzentrationsbereich anschließend sein werden. Hier ist es ja noch Mikrogramm pro Milliliter. Und bei diesen lipophilen Substanzen sind die Konzentrationen dann im Blut sehr gering, weil das halt abflutet ins Gewebe. Und wir messen dann so im Nanogramm pro Milliliter Bereich, also nur ein Tausendstel davon. Und da haben wir dann teilweise richtige Nachweisschwierigkeiten im Labor. Aber selbst wenn wir es messen können, ist das in vielen Fällen nicht ganz so präzise, ja, was also nicht wünschenswert ist. Auf jeden Fall kann es im Extremfall so sein, dass wir im Blut gar keine Konzentration messen, daraus schließen, dass das Medikament gar nicht vorliegt, aber in der Peripherie am Wirkort haben wir ganz, ganz hohe Konzentrationen. Und das Verteilvolumen ist dann sehr hoch, es liegt über 1, bei 10 Liter pro Kilogramm, im Extremfall kann es bei 100 Liter pro Kilogramm halt liegen. Und wenn wir da kein therapeutisches Drug-Monitoring zur Verfügung haben, dann, und das eignet sich auch nicht bei diesen lipophilen Substanzen, dann ist es bei der Einschätzung der Dosis für diese Medikamente so, dass man vom Istgewicht halt auszugehen hat. Man muss also auch berücksichtigen, wenn jemand übergewichtig ist und integriert dann mehr oder weniger den Fettanteil halt in seine Kalkulation. So, was kann man des Weiteren halt sagen, wenn ein niedriges Verteilvolumen halt vorliegt, dann kann man daraus schließen, dass die Substanz wasserlöslich ist und die Plasmakonzentrationen gute Rückschlüsse darauf zulassen, wie es im Gewebe halt vorliegt. Außerdem sind sie typischerweise teilweise sehr stark proteingebunden und wenn sie nicht frei sind, können sie natürlich nicht diffundieren. Hohes Verteilvolumen heißt, ja, lipophile Substanz und die reflektieren halt sehr, sehr schlecht die Messungen, die wir da durchführen können, wie es um die tatsächlichen Konzentrationen im Körper so bestellt ist. Ja, was haben wir dann für Unterschiede bezüglich des Verteilvolumens? Andere Punkte wären, ja, Männer, Frauen unterscheiden sich wieder über das Unterschied Muskel-Fettgewebe bei einer unzureichenden Durchblutung, wenn das Herz nicht gut arbeitet oder Ödeme halt vorliegen, haben wir da weitere Störfaktoren, das sollte man halt im Kopf halt haben. Und eine ganz wichtige Sache ist jetzt, über welche Proteinkonzentration im Körper der Patienten halt vorliegt, aber es ist nicht nur die Konzentration, sondern auch die Konstellation bestimmter Proteine halt im Blut. Zunächst können wir mal feststellen, wenn jemand niedrige Albuminspiegel hat, wenn er beispielsweise eine Leberinsuffizienz hat und das nicht produzieren kann oder bei einer Proteinurie die Substanzen halt verliert, dann ist die der freie Anteil, das auch was medizinisch, also was biologisch wirksam ist, hat dann eine sehr hohe Konzentration. Und andererseits, wenn Sie Substanzen im Einsatz haben, die hat die Zielsubstanz aus ihrer Proteinbindung verdrängen, ja, dann ist das teilweise auch gezielt beabsichtigt, aber das müssen Sie mit ins Kalkül ziehen. Aber neben der Konzentration dieser Proteine ist es dann auch so, dass die Konstellation eine größere Rolle spielt. Beispielsweise bei einer Entzündungsreaktion, wenn Sie eine akute Phase-Reaktion halt haben. Hier sehen Sie mal so eine Eiweißelektrophorese zunächst und wir sehen dann, dass in der Albuminfraktion vor allen Dingen saure Pharmaka halt transportiert werden, die ein kleines Verteilvolumen auch haben. Und basische Medikamente, ja, die werden vor allen Dingen in der Alpha-1 und 2-Fraktion halt transportiert, haben ein hohes Verteilvolumen. Wir können daraus schließen, dass eine hohe Konzentration primär mal von denen im Gewebe halt vorliegt. Und wenn wir jetzt eine entzündliche Reaktion haben, dann würde die Alpha-1 und 2-Fraktion halt hochreguliert und damit würden dann basische Medikamente halt aus dem Gewebe gezogen und wir hätten eine hohe Konzentration, die wir messen können, halt im Blut. Wir würden dann daraus schließen, dass wir hohe Konzentrationen haben, vielleicht auch zu hohe, würden die Dosis halt reduzieren, aber das wäre falsch, weil im Gewebe es nämlich genau andersherum ist. Im Gewebe haben wir halt zur selben Zeit nicht erhöhte, sondern erniedrigte Konzentrationen und das ist teilweise dann ins Kalkül zu ziehen. Weiterer Punkt jetzt bei der Abnahme dieser Medikamente für das therapeutische Drug-Monitoring, neben der Tatsache, dass Sie halt nicht in der Alpha-Phase abnehmen sollten, ist es nicht so, dass Sie, nachdem Sie das Medikament am ersten Tag gegeben haben, sofort losmessen können, sondern erst nach 5 Halbwertszeiten hat sich so ein Steady State im Körper dann wirklich etabliert und dann dürfen Sie loslegen. Im einfachsten Fall haben Sie das hier mal so dargestellt, hier ist eine Substanz, die gehen Sie davon aus, dass die halt eine Halbwertszeit vielleicht von einem Tag hat, dann haben wir nach einem Tag eine Akkumulation zunächst mal von 50%. Am zweiten Tag werden wir dann eine Akkumulation bis zu 75% haben und letztendlich nach 5 Tagen weiß man, dass etwa 97% Akkumulation vorliegen und dann ist ein Steady State erreicht und wenn Sie zu diesen Zeitpunkten abnehmen, können Sie ganz gut beurteilen, wo der Patient mit seiner Dosiseinstellung halt so liegt. Hier sehen Sie das mal ein bisschen anders illustriert, wenn man also bei jemandem, der gesund ist, der normale Verhältnisse aufweist, bei einem Patienten die Medikamente gibt, dann wären wir bei einer Standarddosierung nach 5 Halbwertszeiten im therapeutischen Bereich, können da zufrieden sein. Aber wenn es suspekt darauf ist, dass der irgendwelche Besonderheiten hat, dann lohnt es sich, bei einigen Medikamenten mal zu messen. Und dann werden Sie sehen, dass der eine oder andere dann schon im toxischen Bereich ist und der andere im subtherapeutischen Bereich. Deswegen, wie gesagt, gut, dass wir dieses Hilfsmittel heutzutage halt haben. Elimination läuft ganz ähnlich wie die Aufnahme. Da haben wir davon auszugehen, dass wenn es ausgeschieden wird, zunächst mal nach 5 Halbwertszeiten das meiste eliminiert ist, nämlich 97%, wie Sie hier sehen. Und das gilt jetzt für Medikamente, die ausgeschieden werden, ohne dass sie vorher halt verstoffwechselt werden müssen, ne? Ohne dass sie vorher aufzuarbeiten sind. Das wäre eine Kinetik erster Ordnung. Ja? Wir haben es aber ganz häufig mit Kinetiken Nullter Ordnung zu tun. Ein einfaches Beispiel wäre halt Alkohol. Wenn Sie da wenig von trinken, dann sind die Kapazitäten da, das ohne weiteres abzubauen. Dann hätten Sie eine Kinetik erster Ordnung zunächst mal. Aber trinken Sie sehr viel Alkohol, dann ist das System halt, ja, kann nur eine bestimmte Menge immer umsetzen, abbauen. Und dann läuft das in seine Limitationen halt hinein. Und dann wird das immer langsamer werden mit dem Abbau. Und besonders dramatisch ist das bei einigen Medikamenten, zum Beispiel hier dem Phenytoin, was in der Epilepsiebehandlung gegeben wird. Wenn Sie da das geben und haben die Konzentration so bestimmt und denken sich, aha, jetzt nehme ich mal die doppelte Dosis und lande etwa bei doppelt so hohen Werten, dann haben Sie sich vielfach da schwer vertan. Sie landen nämlich bei der fünffachen oder zehnfachen Konzentration. Das liegt einfach daran, dass die Abbausysteme sehr, sehr limitiert im Hintergrund sind. Und solche Medikamente muss man dann halt überprüfen. Bei fettlöslichen Medikamenten, da gehen die Pharmakologen von so einem Mehrcompartment-Modell halt aus. Beispiel wäre Thiopental, das wird halt von den Anästhesiologen eingesetzt, um eine Narkose durchzuführen. Und ja, wenn es dann im ZNS sich eingelagert hat, dann tritt halt eine Narkose ein. Und dann kann aber dieses Medikament rückdiffundieren oder in andere Räume wegdiffundieren, ins Fettgewebe. Man spricht von einer Rückverteilungsphase und nach einer Stunde in etwa ist das dahin im Wesentlichen umverteilt und die Patienten werden aus dieser Narkose wieder wach. Wenn Sie dann einen Fehler machen und geben dieselbe Dosis nochmal und denken, dann wird er eine weitere Stunde später wieder wach, haben Sie sich schwer vertan. Die Rückverteilungsräume sind halt abgesättigt, die sind blockiert und dann werden die Patienten 5-6 Stunden später erst wieder wach werden und einige sind auch gar nicht mehr wach geworden. So, Pharmakodynamik, was sollten Sie dazu halt wissen? Das sind halt beschreibt die Wirkung eines Medikaments. Es geht ganz häufig darüber, dass Rezeptoren im Körper vorliegen, benutzt werden. Nur ganz wenige Medikamente haben mal eine intrinsische Wirkung. Ja, aber im Allgemeinen geht das über Rezeptoren und diese Medikamente wirken dann als Agonisten oder als Antagonisten. Hier sehen Sie mal für eigenständige Wirkung ganz wenige Beispiele, gibt es dann nur beispielsweise Abführmittel, wären solche. Sie sollten dann des Weiteren wissen, dass für ein und dasselbe Medikament, hier ASS, also Aspirin, wenn Sie das analgetisch geben, dann haben Sie mit ganz anderen Konzentrationsbereichen zu arbeiten, als wenn Sie das beispielsweise beim Patienten, der eine KHK hat, es benutzen, um die Thrombozytenaggregation halt zu bewirken. Ja? So, was kann man des Weiteren noch sagen? Dann, was die Wirkungen angeht, gerade bei den Nebenwirkungen ist das allerdings auch häufig alles oder nichts Reaktion, ansonsten linear oder auch überlinear, so bestimmte Wirkungen, wie man die halt beobachten kann. Pharmakodynamik, da geht es dann vor allen Dingen auch darum, dass Medikamente sicher sein sollen. Und es geht darum, dass die Konzentrationen, die notwendig sind, um die Wirkung zu erreichen, halt sich doch wesentlich unterscheiden sollten von solchen, die gefährlich sind, die toxisch halt sind. Und dann muss man halt sagen, je weiter diese Bereiche getrennt sind, desto besser ist das einfach. Und sind die wenig getrennt, muss man halt vorsichtig sein. Und wenn Sie wissen, dass ein Medikament eine geringe therapeutische Breite hat, muss man vorsichtig sein. Und dann wird man vor allen Dingen zunächst mal die Tagesdosis nicht einmal am Tag nur verabreichen, sondern wird sich splitten und sie morgens, mittags, abends und zur Nacht beispielsweise geben. Des Weiteren sollten Sie wissen, dass man dann gezielt, um die Nebenwirkungen zu reduzieren, halt hingeht und Stoffkombinationen halt benutzt, sodass die Wirkungen sich halt addieren, aber die Nebenwirkungen unterschiedliche Gewebe halt treffen. Medikament A schädigt vielleicht nur die Niere, das Medikament B beispielsweise nur die Leber. Und so geht man also typischerweise halt vor. Und ein anderer Trick, der häufig verwandt wird, ist, um Toxizitäten zu vermeiden, ist, dass man gar nicht zu viel im Körper anbietet, aber durch weitere Hilfssubstanzen die Wirksubstanz, die teilweise auch sehr teuer ist, dann halt zu verdrängen aus der Proteinbindung. Ja? Was Pharmakodynamik angeht, ich hatte eben schon gesagt, die Hoffnung ist eigentlich dann, dass man halt in vitro das auch ein bisschen so abbilden kann, wie Medikamente dann letztendlich so wirken. Und da geht es nicht nur um die Konzentration, die vorliegt im Blut oder im Gewebe, sondern auch verschiedene andere Faktoren, die im Serum oder Plasma sind, spielen eine Rolle, können das halt weiter halt enhancen oder auch inhibieren. Und indem man beispielsweise, das ist ein Test hier, ein Biochip, der auch von der FDA zugelassen ist, da geht es in der Transplantationsmedizin darum, Abstoßungen zu verhindern. Man gibt Immunsuppressiva und man interessiert sich jetzt weniger für die Konzentration, sondern man hat auf Biochips ja die ATP-Synthetase, die für die T-Helferzellen enorm wichtig ist. Und diese T-Helferzelle möchte man halt blockieren. Die hat man auf so einen Chip gebracht und jetzt geht man hin und nimmt Serum oder Plasma und exponiert diesen Biochip halt die Synthetase dort und kann auf diese Art und Weise versuchen, im Modell die In-Vivo-Verhältnisse halt nachzuahmen. Das Ganze steckt aber bei fast allen Fragestellungen bis heute in den Kinderschuhen, muss man sagen. So, Arzneimittelsicherheit. Ich hatte eben gesagt, wie wichtig es ist, dass der therapeutische Bereich und der toxische voneinander getrennt sind. Nehmen wir uns mal Paracetamol raus. Da sehen Sie, dass der therapeutische Bereich bis 25 Milligramm pro Liter halt geht und der toxische, der fängt erst bei 150 an und daraus ergibt sich dann halt ein Sicherheitsfaktor von 6 bis 7. Da kann man also sehr zufrieden sein, da kann eigentlich nicht viel passieren. Wenngleich man sagen muss, mit Paracetamol versuchen viele Leute sich zu exzedieren, ja, und die werfen dann die 20-fache Menge ein und dann kann man sehr wohl sich damit zu exzedieren und schlimmste Leberschäden im einfachsten Fall halt auch generieren. Gut, andere Substanzen, wo es dann anders aussieht, wäre beispielsweise Vancomycin. Ja, wenn man dieses Antibiotikum gibt, sehen Sie, dass der therapeutische Bereich in vielen Fällen bis 40 Milligramm pro Liter genutzt werden soll. Oder fängt die Toxizität auch schon an. Und da ist man sowohl mit dem Bergspiegel, mit dem Spitzenwert, wie mit dem Talspiegel, wenn Sie genauer hingucken, bereits ja, auf engster Tuchfühlung. Da gibt es also kaum einen vernünftigen Sicherheitsbereich und ja, das ist dann halt in vielen Fällen führt das halt zu Toxizität und Gewebeschäden. Eine andere Spielart, auf die ich noch ganz kurz hinweisen möchte bezüglich der Arzneimittelsicherheit, wäre dann zum Beispiel in der Transplantationsmedizin. Da wird das Immunsuppressivum Sirolimus gegeben und wenn das als Dualtherapie gegeben wird, wie Sie hier unten sehen, also mit einem Medikament, anderem Medikament noch zusammen, da muss man hohe Konzentrationen anwenden, bis 20 Mikrogramm pro Liter. Gehen Sie aber allerdings hin und machen eine Triple-Therapie, dass Sie ein drittes Medikament zunehmen, dann können Sie halt diese Toxizität vermeiden und müssen dieses Sirolimus nur bis 12 Milligramm pro Liter halt dosieren. So, was sind jetzt Voraussetzungen, dass man so ein Monitoring macht? Teilweise muss man sagen, kann man das gar nicht machen, weil die Mengen, die man nachweisen muss, so gering sind, dass die Labormedizin das bis heute nicht hinkriegt. So, dann wird man es aber auch nicht bei allen Substanzen machen, bei denen man es kann, sondern wenn man halt die Wirkung auch messen kann, zum Beispiel bei Antihypertensiva misst man besser den Blutdruck, bei Antidiabetika besser die Glucose, bei Medikamenten, Antikoagulantien, würde man halt mehr die Grinus-Teste halt heranziehen. Ja? Dann ist, wenn eine gute Beziehung zwischen Plasma der Plasmakonzentration und der Konzentration am Wirkort vorliegt, also bei hydrophilen Substanzen, macht das Sinn, bei den lipophilen, wie ich eben schon gesagt hatte, weniger. Und wichtig ist natürlich auch, vielfach wird gemessen und irgendwelche Werte resultieren, aber es müssen Experten da gewesen sein, die das mal untersucht haben und die Empfehlungen, die Leitlinien erarbeitet haben, wie denn überhaupt der therapeutische Bereich definiert sein soll. Das ist nicht immer gegeben. So, was sind jetzt Indikationen, wo man es dann beispielsweise gerne macht? Das wären dann beispielsweise, ja, wenn es der Prophylaxe dienen soll. Wenn Sie beispielsweise einen Epileptiker vor sich haben, ja, und dann wollen Sie nicht warten, dass er einen Anfall halt kriegt, sondern werden das so dosieren, dass man halt weiß aus Untersuchungen, dass damit das dem einigermaßen vorgebeugt werden kann. Theophyllin, da gilt Ähnliches für die Asthmatherapie, für Lithium gilt dasselbe bei manchen Depressionen oder Cyclosporin A als Immunsuppressivum, da versucht man die Abstoßung von Organen halt zu vermeiden. Ja, dann wird man es anwenden bei Substanzen, die eine sehr, sehr geringe therapeutische Breite haben, die sehr toxisch sind, Zytostatika insbesondere dann gerne, wenn man ein Antidot zur Verfügung hat oder aber wenn bestimmte Medikamente, Phenytoin hatte ich eben schon genannt, wenn man doppelt so viel davon gibt, ohne weiteres fünffache oder zehnfach so hohe Konzentrationen halt auftreten können. Und eine beliebte Spielart ist dann auch, dass man das Mitwirken des Patienten, dass er richtig seine Medikamente nimmt, überprüfen kann. Viele Patienten sind schusselig und nehmen das nicht und erst wenn sie zum Arzt gehen, ja, dann nehmen sie es wieder ein, zwei Tage vorher und denken, dem Arzt fällt das nicht weiter auf. Aber erstens mal haben sie die 5-Halbwertzeit nicht abgewartet und viel zu niedrige Spiegel. Das andere ist aber beispielsweise hier auch wieder in der Epilepsiebehandlung, da wird Primidon gegeben, ja, das ist eine Prodrug, ein Vorläufer zu der wirklichen Wirksubstanz, das ist nämlich das Phenobarbital. Und das Phenobarbital hat eine dreifach so lange Halbwertszeit. Und wenn Sie das permanent halt nehmen, in einer vernünftigen Dauertherapie sind, dann würden Sie ein Verhältnis finden vom Primidon zum Phenobarbital von 1:3. Und wer das halt nur ein, zwei Tage vorher nimmt, bevor er zum Arzt geht, der fällt dadurch auf, dass er dieses typische Verhältnis nicht hat, 1:3, sondern 1:1. Ja? So, das ist eine ganz wichtige Folie auch für die Prüfung. Da haben wir so alles zusammengefasst, was wir denken, was Sie unbedingt dann wissen sollten. Erstens mal geht es darum, wann nimmt man die Medikamente ab? Sie sollten immer, die Alpha-Phase sollte abgeschlossen sein, 1-2 Stunden rechnet man da häufig für. Bei IV-Medikationen sind die Zeiten allerdings kürzer. Dann sind 5 Halbwertszeiten grundsätzlich immer abzuwarten, dann ist Steady State da, dann kann man halt vernünftig die Messung beurteilen. Ja, dann sind sie aussagekräftig. Ganz selten gibt man mal auch ein Medikament und schon nach einer Halbwertszeit nimmt man dann Blut ab. Das gilt der Dosisfindung. Da geht es darum, dann nach kurzer Zeit zu gucken, wo ist ein Patient gelandet, und dann kann man mit bestimmten Algorithmen oder Nomogrammen halt gucken, wie man weiterverfahren sollte. Ich gebe Ihnen da gleich noch ein kurzes Beispiel. Dann ganz wichtig ist, dass Sie wissen, was ein Bergspiegel ist und was ein Talspiegel ist. Ein Bergspiegel, ja, das ist derjenige, der nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Stunden halt auftritt, und der ist aber bei den Patienten sehr unterschiedlich. Bei einem liegt er bei 40 Minuten, beim anderen bei 90 Minuten, und das können Sie alles nicht so wissen, und selbst wenn Sie es genau wissen, die Krankenschwester, die Blut abnimmt beispielsweise, kriegt das gar nicht so gut getimt. Ja? Und deswegen wird relativ häufig vom Bergspiegel halt Gebrauch gemacht. Es gibt auch wenige Referenzwerte halt nur zu. Ja? Und der Talspiegel, der ist jetzt sehr viel wichtiger. Das ist der Spiegel, den man halt hat, unmittelbar bevor Medikamente wieder gegeben werden, der niedrigste Spiegel quasi. Und den kann man im Grunde genommen nicht so viele Fehler machen bei der Abnahme, auch wenn sie ein paar Minuten früher oder später halt kommen, ist das nicht so tragisch. Und dafür sind die Werte dann gut etabliert bezüglich, wie die Referenzwerte halt sein sollten. Ein häufiger Fehler, der allerdings passiert, ist, dass die Leute das Blut abnehmen, nicht zum Talspiegel hin, sondern die Krankenschwester, die nachts Dienst hat, versucht 3-4 Stunden vorher halt zu helfen und schon mal Blut abzunehmen, und dann haben sie natürlich hohe Werte, zu hohe Werte, und der Arzt, der das dann kriegt, diese Befunde, und weiß das nicht, würde denken, jemand ist übertherapiert, die Dosis senken mit all den Komplikationen, die dann halt auftreten. Anders sieht das mit dem Berg- und Talspiegel bei Antibiotika aus. Da merken sich dann bei der Bergspiegel, der ist dann halt sehr wichtig bei Substanzen, Antibiotika, die bakteriozid sind, dass man die maximale Hemmkonzentration sieht, ob man die erreicht hat. Und der Talspiegel bei Antibiotika, der reflektiert mehr die Toxizität im Gewebe. Area under the curve, was ist das? Da geht man hin und misst quasi jede Stunde mal, sehr engmaschig. Da kriegt man halt sehr genaue Werte über die Medikamentenversorgung im Körper. Das macht man aber vor allen Dingen in der Pharmaentwicklung, wenn Medikamente eingeführt werden oder aber bei sehr kritisch kranken Patienten auf der Intensivstation oder kleinen Kindern, dass man also Stunde für Stunde misst und das ganze Zeitprofil sich erarbeitet. Eine Vorberechnung. Ich hatte eben davon gesprochen, dass man manchmal auch nach einer Halbwertszeit bereits hingeht und Blut abnimmt. Und das kann hilfreich sein. Das ist hier ganz kurz dargestellt. Wenn jemand Asthmaanfälle hat, man gibt ihm Theophyllin und möchte wissen, wie man ihn schnell aufsättigt, dann gibt man zunächst mal jemandem, der 70 Kilogramm beispielsweise wiegt, dem gibt man eine Dosis von 400 Milligramm Theophyllin, und dann wartet man 8 Stunden ab, wie es hier oben steht. Und wenn Sie dann einen Wert messen, der hier bei 6 beispielsweise liegt, dann kriegen Sie einen Hinweis darauf, dass Sie jetzt, wenn Sie mit 800 Milligramm pro Tag weiterverfahren, dass Sie den dann besonders schnell aufgesättigt kriegen. Also durch solche Nomogramme oder Computeralgorithmen kommt man da voran. Ein weiteres Thema ist die sogenannte Bioäquivalenz. Darunter versteht man, dass wenn bestimmte Medikamente, Wirksubstanzen mal evaluiert worden ist, wie die Pharmakokinetik so ist, und man hat dann das Gefühl, jetzt kennt man sich da gut aus und weiß, wie mit dieser Substanz umzugehen ist, dann fehlt man. Und zwar aus folgendem Grunde. Hier ein Beispiel. Tacrolimus ist auch so ein Immunsuppressivum, und der Handelsname, der bekannteste, ist Prograf, und nach einigen Jahren liefen natürlich die Lizenzen aus, und dann sind andere Hersteller hingegangen und haben eine andere Galenik entwickelt gehabt und eine bessere Bioverfügbarkeit erreicht. Und wenn man sich dann anguckt, wenn die Substanzen gegeben werden, sieht man, dass dann deutlich höhere Bergspiegel erreicht werden, hier beispielsweise die Konzentration nach 2 Stunden. Und dann anschließend fällt das ab, und aber als Talspiegel sieht das so aus wie die bisherigen Befunde bei dem Vorläufermedikament. Und dazu muss man dann halt sagen, wenn man es mit neuen Medikamenten, teilweise auch nur solchen zu tun haben, die eine andere Galenik haben, dann muss man sehr vorsichtig sein, das einfach 1:1 übertragen, was man bisher für Erfahrung gehabt hat. Man muss das halt neu untersuchen, neu klären, sonst kann das halt teilweise dazu führen, dass wir das Ganze falsch beurteilen. Ne? So, was gibt es des Weiteren? Therapeutische Interpretationen, was ist da weiter zu beachten? Therapeutische Bereiche sind halt in Abhängigkeit von der Fragestellung unterschiedlich. Digoxin beispielsweise, bei Herzinsuffizienz muss es ganz niedrig dosiert werden, bei Rhythmusstörungen sehr viel höher. Das wäre mal ein Punkt, auf den Sie hingewiesen werden sollten. Und dann gibt es auch so eine relative Abhängigkeit, wenn Sie beispielsweise jemanden mit einer Herzinsuffizienz haben, ja, der hat eine myokardiale Ischämie halt hat, wird da typischerweise, werden Sie vielfach sehen, dass das Kalium niedrig ist und das Kalzium hoch und eine Hypothyreose hat. Und unter diesen Bedingungen ist die Empfindlichkeit für Digoxin im Gewebe völlig verändert. Und Sie müssen erstmal halt diese Parameter hier wieder ins Gleichgewicht bringen, die auf normales Niveau halt bringen, und dann dürfen Sie halt die therapeutischen Bereiche zur Anwendung halt bringen. Und teilweise ist es so, dass dann halt in den Patienten vor dem Hintergrund, dass die Genetik anders ist, der ganze Stoffwechsel anders läuft. Und dann gibt es dann so phänotypische Testsysteme oder auch genotypische, die ich Ihnen gleich nochmal vorstellen werde. Zunächst aber ganz kurz nochmal, was man auch macht, wenn zum Beispiel eine Niereninsuffizienz vorliegt. Gehen Sie auf hier die Internetseite der Universität Heidelberg und dosing.de heißt die, und unter Niereninsuffizienz, wenn Sie da hinklicken, kriegen Sie alle möglichen Medikamente halt angegeben, die von relevant sind. Und ich habe hier mal ganz kurz für Digoxin rausgeguckt, was das heißt, wenn eine Niereninsuffizienz vorliegt, wie Sie sich darauf einzustellen haben. Da steht erstmal, dass extrarenal, das mit dem Faktor 0,3 ausgeschieden wird, also über die Leber zu 30%, zu 70%, allerdings über die Niere. Dieses Digoxin hat eine Halbwertszeit von 36 Stunden. So, jetzt haben Sie Ihren Patient, der möge mal 50 Jahre alt sein, 70 Kilogramm schwer sein, weil es ein Mann ist, wird hier der Faktor 1,1 eingestellt. Und jetzt haben Sie einen Messwert, ja, das Serum-Kreatinin. Und wenn das 2 Milligramm pro Deziliter ist, dann sehen Sie zunächst mal, dass die Clearance hier von 120 Milliliter pro Minute schon deutlich reduziert ist. Das ist hier auch nochmal festgehalten. Die Ausscheidungskapazität ist reduziert von 100% auf 61%, und die Halbwertszeit, die eben 36 Stunden war, die ist hier fast 60 Stunden. Und dann sagt aber diese Internetseite Ihnen ganz konkret, die Erhaltungsdosis, ja, die muss jetzt reduziert werden auf 61%, müssen Sie also kleinere Tablettengrößen halt wählen, oder aber das Dosierungsintervall muss halt verlängert werden mit dem Faktor 1,6. Und Sie machen das eine oder das andere, und wenn die richtigen Medikamentengrößen allerdings nicht zur Verfügung stehen, dann können Sie auch hier mit dem Dreisatz eine Kombination aus 1 und 2 halt grundsätzlich halt wählen. Hier sehen Sie in unserem Labor, was wir da so bestimmen. Sie sehen, da kann dann bei der Anforderung angegeben werden, ob das per OS oder IV gegeben worden sind. Hier können Sie eintragen, wann das Medikament gegeben worden ist und wann die Abnahme war. Und die Sachen, die hier so ein bisschen gekringelt sind, das sind die empfohlenen Abnahmezeiten. Und dafür existieren dann auch Referenzwerte, die das Labor Ihnen halt mitteilen kann. Hier sehen Sie das nochmal für Immunsuppressiva, ja, empfohlene Abnahme immer so bei 12 Stunden halt. Cyclosporin, ganz kurz anhand dieses Beispiels, andere Schwierigkeiten, die es da gibt. Diese Substanz, Immunsuppressiva, in der Transplantation halt eingesetzt. Die Muttersubstanz ist sehr stark immunsuppressiv, aber es gibt Metabolite, die halt auch entstehen. Die sind nicht immunsuppressiv, aber sehr toxisch. Und wenn man jetzt Sachen bestimmt, dann ist es so, dass die Muttersubstanz von den typischen Assays, die verwendet werden, die mit Antikörpern arbeiten, früher waren die polyklonal, heute monoklonal, kann die Muttersubstanz sehr gut bestimmt werden. Aber wenn Metabolite rum sind, dann führt das zu Fehlbestimmungen. Dann merken Sie sich ganz einfach, dann sollte man, wenn man diese Befürchtung hat, halt andere Verfahren, HPLC oder Massenspektrometrie halt zur Anwendung halt bringen. Weil die können sowohl die Muttersubstanz wie die Metabolite spezifisch detektieren. Hier sehen Sie mal, wenn verschiedene Firmen das halt mit Antikörpern bestimmen, wie weit das abweicht von der Referenz, ja, und da kommen halt Werte raus, die um 30-50% höher liegen. Und das liegt einfach daran, dass die Metabolite halt mitgemessen werden, und dann kommt man fälschlicherweise zu falschen Ergebnissen. So, was viele Patienten machen, die diese Medikamente kriegen, sie nehmen das einfach nicht richtig, und man muss es halt überprüfen. Hier an dieser Darstellung will ich nochmal ganz kurz irgendwie hinweisen, hier ist der Talspiegel, da ist der Bergspiegel, von Individuum zu Individuum, oder wenn Sie verschiedene Medikamente im Einsatz haben, differieren die auch, deswegen vom Bergspiegel wird wenig Gebrauch gemacht, der Talspiegel ist relevant, der wird irgendwo hier hinten liegen, aber ein ganz, ganz häufiger Fehler ist, dass die Leute 3-4 Stunden, bevor der Talspiegel erreicht ist, häufig aus Nettigkeit, weil, wie gesagt, die Krankenschwester aus der Nacht helfen möchte, ja, dann kommt es zu solchen Dingen. Oder die Patienten kommen ambulant in die Praxis und haben morgens um 8 Uhr dieses Medikament halt wieder genommen und dann sind sie aber erst um 11 oder 12 Uhr beim Arzt, ja, und werden dann untersucht und dann haben wir natürlich auch viel zu hohe Werte und interpretieren das halt falsch. Also gucken sich immer genau an, was das ein Talspiegel, was das ist, und dass Sie das unmittelbar vor der Abnahme machen. Hier sehen Sie eine Person, die im Grunde genommen eine gute Leber- und Nierenfunktion hat. Wir sehen hier dieses CSA, hier ist ein interner Standard. Wir sehen, dass das mit 300 Mikrogramm pro Liter gemessen wird. So sind Leute auch gut eingestellt werden. Wir sehen hier auf jeden Fall keinerlei Metabolite. Und hier ist ein weiteres Beispiel, das ist im Übrigen vor 15, 20 Jahren eine Medizinstudentin gewesen, die ist unter diesem Bild zu Tode gekommen, die war herztransplantiert und aber schwer angeschlagen mit der Leber und der Niere und im Hintergrund hatten sich diese Metabolite halt aufgestaut und ab 100 Mikrogramm pro Liter sind die sehr, sehr toxisch für Leber, Niere, aber auch das Nervensystem und sie hat dann per akut paralytischen Ilius halt gemacht. Ilium musste zu 80% entfernt werden, ist er leider daran verstorben. Also merken Sie sich einfach, wenn man diesen Verdacht hat, dass Metabolite bei einigen Medikamenten eine Rolle spielen, ausweichen auf diese höherwertigen Verfahren, HPLC oder MS. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Leber beispielsweise nicht gut arbeitet und Sie möchten das testen, kann man das beispielsweise phänotypisch testen, hier beispielsweise vor einer Lebertransplantation, da gibt man dem Patienten Lidocain und wenn die Leber dann arbeitet, setzt sie das zu einer Substanz um, die als MEGX abgekürzt wird, ist die Leber voll funktionsfähig, dann würden wir sehen, dass sich dann Konzentrationen von größer 90 Mikrogramm pro Liter entwickeln, dann ist die Leber gut unterwegs, dann nimmt man eine Standarddosierung. Würden wir feststellen, dass dieses MGX ja kleiner als 10 ist, dann ist die Leber nicht gut unterwegs und dann müssen wir unbedingt sehr viel geringere Mengen der Immunsuppressiva bei der Transplantation dann beispielsweise geben. So, letztes Thema wäre dann, wenn wir Auffälligkeiten des Stoffwechsels haben, können wir das einerseits versuchen, phänotypisch zu eruieren. Wir können allerdings auch hingehen und genotypische Untersuchungen machen. Der Großteil der Patienten, ja, der wird halt normal reagieren, normale Responder. Also es gibt andere, die gar nicht reagieren auf bestimmte Medikamente, Non-Responder und dann gibt es sogenannte toxische Responder. Die letzten zwei Folien, da ist das Zytochrom P450-System der Leber enorm wichtig, insbesondere ein Metabolismus, der in den 70er Jahren schon beschrieben worden ist, 2D6 ist das. So, was verbirgt sich dahinter? So, wenn dieses Enzym in einer normalen Ausstattung da ist, der sogenannte Wildtyp, Homozygot, dann kann man messen in Form der Masse dieses Enzyms oder auch der Aktivität, dass die halt da ist und auf einem hohen Niveau, ja, also numerisch hier als 410 halt beschrieben. Haben wir einen Defekttyp Homozygot, dann können wir dieses Enzym gar nicht nachweisen, ja, von Seiten der Masse und auch der Aktivität und der Intermediärtyp, ja, der das Heterozygot hat, der liegt dann halt dazwischen. Aber es gibt einen Genotyp, der hat das ganze Enzymsystem halt amplifiziert, vermehrt, in vielfachen Kopien liegt das vor. Und dann messen wir da halt sehr viel Masse von diesem Enzym oder sehr viel Aktivität. Was Sie hier unten sehen in dieser Grafik, da sind nur die statistischen Verteilungen kurz nochmal beleuchtet. Also diese Normalausstattung haben in der deutschen Bevölkerung 79% und diese Herrschaften, die dieses Enzym gar nicht haben, die liegen halt mit 6,6% vor. Und diese Leute, die das in enormer Menge halt haben, ja, die gibt es immerhin ja, über 5% in der Bevölkerung. Da werden sie also immer wieder mit zu tun haben. So, was bedeutet das jetzt? Zunächst mal, wenn jemand eine normale Ausstattung hat, ja, und kriegt ein Medikament verabreicht, dann wird er das so verstoffwechseln und ausscheiden, dass wir dann gut in den therapeutischen Bereich kommen, wenn wir die normale Dosierung halt nehmen. Ist es allerdings so, dass jemand beispielsweise ein Pur-Metabolizer ist, dann wird er diese Substanz halt nicht abbauen können und dann erreichen wir sehr, sehr hohe Konzentrationen, solche, die auch toxisch sind, ne? Also schwerwiegende Nebenwirkungen machen. Haben wir es mit diesem intermediären Typus zu tun, Impaired Metabolizer heißt das, dann werden wir halt auch, weil das nicht ausgeschieden wird, auf Konzentrationen kommen, die unangenehm sind, ungewünschte Arzneimittelnebenwirkungen wären das. Und letztendlich diese Rapid Metabolizer, hier oben gelb dargestellt, wenn die im Spiel sind, dann sehen wir, dass egal welche Menge an Medikament sie geben, das wird so schnell abgebaut, dass sie niemals in den therapeutischen Bereich halt kommen. Ja? Und was für den Abbau gilt, das gilt, das ist die letzte Folie, dann auch für die Synthese. Ich hatte eben davon gesprochen, dass bestimmte Medikamente aus Prodrugs, aus Vorstufen, halt erst produziert werden können. Und da sind beispielsweise Frauen, die ein Mammakarzinom haben, was man getestet hat darauf, dass das Östrogenrezeptor positiv halt ist, die profitieren von einem Medikament, also diesem Tamoxifen. Das ist aber eine Prodrug, eine Vorstufe. Und die wirkliche Wirksubstanz, die dann entsteht, ist das Endoxifen. Und das geschieht dadurch, dass dieses Zytochrom P450-System vernünftig arbeitet. Und stellen wir fest, bei einer genetischen Untersuchung, bei einer Frau, die so behandelt werden soll, dass es ein Pur-Metabolizer ist, dann wird die niemals in der Lage sein, ausreichend diese Wirksubstanz zu produzieren. Und dann darf man sie halt nicht geben und muss auf andere Substanzen halt ausweichen, hier beispielsweise Aromatase-Hämmer wären dann angezeigt. Gut, das wäre es dann für heute von meiner Seite gewesen zur Prüfung. Besonders relevant ist diese Folie, die Sie sich dann sehr genau mal angucken sollten. Danke Ihnen.